Hallo, hallo, hallo. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Story Surfer. Ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, denn ich habe eine sehr coole Folge vorbereitet und freue mich gleich sehr darauf, die Geschichte Die Tote von Heinrich Mann zu lesen. Doch bevor es losgeht, eine kleine Neuerung oder Neuigkeit. Du findest eine Kapitelmarke, wenn du direkt zu der Geschichte springen möchtest. Genauso werde ich die Zeit, zu der die Geschichte in dieser Podcast-Folge beginnt, in die Shownotes schreiben. Das heißt, da kannst du auch einfach reingucken und dann nach vorne skippen, wenn du möchtest und vielleicht dir das sparen möchtest, was ich am Anfang erzähle. Denn ich habe mir gedacht, da dies ein Podcast ist, könnte ich das Format ja ein bisschen nutzen und am Anfang erstmal ein kleines bisschen erzählen, was bei mir gerade passiert ist, was ich aufgenommen habe, welche neuen Geschichten es gibt oder vielleicht andere Dinge. Und wie gesagt, wenn du das überspringen möchtest, kannst du das gerne tun. Zeitangaben und Kapitelmarken findest du in den Shownotes. Alle Texte, die ich im Story Surfer lese, findest du auf meiner Webseite als PDF-Datei. Wenn du dir die herunterladen möchtest oder vielleicht mitlesen möchtest, kannst du das gerne tun. Die Geschichten sind alle dort verlinkt. Der Link auch wieder mal in den Shownotes. Also reingucken, da unten lohnt sich. Ja, du darfst gerne auch den Podcast liken und weiterempfehlen. Da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Als allererstes, bevor ich irgendetwas erzähle, muss ich mal wieder sorry sagen. Denn die letzte Folge des Story Surfers ist leider auch ausgefallen, weil ich krank war. Und das ist natürlich super doof, wenn man eine Geschichte lesen möchte, aber die Nebenhöhlen total zu hat und nicht nur war meine Stimme weg, hätte ich gelesen, hätte ich, glaube ich, kaum Luft bekommen. Naja, jetzt bin ich wieder gesund und kann auf jeden Fall weitermachen, was mich zu einem guten Punkt bringt, denn wenn man einen Podcast macht, ist es gar nicht so schlecht, Folgen vorzuproduzieren, was ich bisher nicht geschafft habe, aber mir für die Zukunft vorgenommen habe. Ja, und ich hoffe, das passt. Aber von hier an, ich gebe mir wirklich die allergrößte Mühe, dass alle Folgen ab jetzt pünktlich kommen, versprochen. Davor, habe ich ja schon erzählt, habe ich ein neues Hörbuch aufgenommen. Dieses Hörbuch ist mittlerweile erschienen. Es gibt das zu kaufen in den ganzen Shops, wie zum Beispiel bei Thalia und Hugendubel, Amazon natürlich auch und Audible. In Streaming geht es nach Veröffentlichung am Donnerstag, das heißt, wenn der Podcast erscheint, am 14. April, glaube ich, der Montag, dann müsste es ab dem 18. eigentlich auch im Streaming zu finden sein, das heißt bei Spotify und so weiter, wenn du da gerne mal reinhören möchtest. Das Hörbuch heißt Mein merkwürdig schöner Sommer mit Luna von Silke Schlichtmann. Das ist ein Kinder- und Jugendroman, so für die Altersgruppe von, ich würde mal sagen, 9 bis 14. Und es geht um einen Jungen, der Skat heißt, der mit seinem Vater und kleinen Bruder in den Urlaub nach Cuxhaven fährt und unterwegs ein Mädchen namens Luna trifft, die auf der Suche nach ihrem biologischen Vater ist. Denn sie hat herausgefunden, dass ihr Vater, bei dem sie lebt, also ihr sozialer Vater, nicht ihr richtiger Vater ist und jetzt sucht sie halt ihren biologischen Vater. Und Skat, der Junge, der auf dem Weg in den Urlaub ist, hilft ihr dabei. Und darum geht es in dieser Geschichte. Ich fand es ein richtig cooler Roman, hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu lesen und ich fand das Thema vor allem auch für Kinder und Jugendliche und diese Altersgruppe super aufbereitet, wie eben damit umgegangen wird, wenn man so etwas herausfindet und welche Gedanken und Sorgen Kinder und Jugendliche vor allem auch in diesem Alter haben. Ja, fand ich richtig klasse. Du findest das Hörbuch natürlich auf meiner Webseite, wenn du mal reinhören willst mit einer Hörprobe oder eben auch im Streaming und in den Shops, wenn es dich interessiert. Also fände ich richtig cool und hey, ich bin für Feedback immer gerne offen. Also wenn du mir dazu etwas sagen möchtest oder mitteilen möchtest, mach das gerne. Ja, für heute die Folge ist von Heinrich Mann, einem der Großen der deutschen Literatur. Ich habe lange gewartet, endlich eine Geschichte von Heinrich Mann vorlesen zu können. Thomas Mann steht auch noch auf meiner Liste, aber da dauert es noch, bis ich Zugang zu den Geschichten habe. Ich glaube, die werden nächstes oder übernächstes Jahr erst frei. Aber Heinrich Mann war jemand, den ich auch gerne mal lesen wollte, weil ich seine Gesellschaftskritik eigentlich immer ganz cool finde. Wobei ich sagen muss, dass der gute Herr doch deutlich zu lange Sätze immer geschrieben hat, was beim Vorlesen ja einiges an Gehirnarbeit nötig macht, dass man einzelne Wörter oder Nebensätze nicht vergisst, während man vorliest. Aber die Geschichte, Die Tote, fand ich klasse. Ich wollte eigentlich, muss ich sagen, eine Ostergeschichte lesen. Glaub mir, ich habe keine Ostergeschichte gefunden, die ich hätte lesen können. Entweder zu lang oder zu kurz oder irgendwie thematisch mir nicht gefallen. Aber ich habe keine Ostergeschichte gefunden. Ich suche aber weiter und vielleicht ja fürs nächste Jahr. Ganz nah kommt aber die Tote, denn es geht nun mal um den Tod. Und Tod ist ja auch so ein Ding, was bei Ostern eine große Rolle spielt, beziehungsweise die Wiederauferstehung. Und auch darum geht es im Grunde in der Geschichte von Heinrich Mann. Ja, um den Tod und Wiederauferstehung. Ob real oder nicht real, das findest du ja gleich in der Geschichte heraus. Kleiner Spannungsaufbau an dieser Stelle. Aber ich fand es ganz spannend und eigentlich ganz passend und ich hoffe, dir gefällt die Geschichte so. Ich habe genug erzählt. Ich habe richtig Bock, in die Geschichte reinzugehen. Lass uns das doch mal machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns. Los geht's! Heinrich Mann. Die Tote. 1. Als am Ende des Sees der Zug hielt, stieg Leo Cromer aus, ohne die Gedanken an die gehabte Beratung abzubrechen, ging in dem Mondlicht um den Schuppen herum, der eine Bahnhofshalle bedeutete, und betrat den dunklen Baumgang. Einmal erhob er den Kopf. Hinter den Stämmen das Wasser lag weiß wie Gewebe des Lichts. Die Ufer schienen unwirklich, die Stille ein Geschrei von Geistern. Dies war der dichtere Schatten seines eigenen Grundes. Er stand und atmete die verborgene Wärme, das tiefe Alleinsein. Da hinten, zu wolkenversilberten Laubes hinab, stieg die flimmernde Treppe seines Hauses. Die Vasen rannen über von Licht, die Stufen hernieder ging es wie eine Schleppe. Sie ward bewegt. Aus ihren Falten neigte sich ein Fuß. »Was heißt das?« dachte Cromer. »Jetzt habe ich also Gesichte? Ich scheine nicht eben glücklich zu sein, wenn gerade sie sich mir zeigt.« Er fragte noch, »Wäre ich es denn zufrieden, dass sie...« wie früher, wenn ich aus der Stadt heimkam, bei dem Busch dort auf mich zuträte? Bin ich schon alt und müde genug, um billig zu sein und mich zu bescheiden? Sie hat wohl gebüßt, sagte er, aber er hob die Schultern. Buße. Ein Wesen wie sie stirbt aus Zorn, seiner Selbstachtung zuliebe oder einfach um des guten Abgangs willen. Nicht für mich ist sie gestorben. Ich habe ihr nicht zu danken gehabt. Ich habe nichts bereut. Auf der Terrasse angelangt, wendete er sich nochmals um. Er sah aufwärts und hinab zu dem Garten, der dunkel duftete, und in die breiten Sternenströme des Augusthimmels. Wer schlafen geht, versäumt viel, aber auch wer denken und handeln geht. Unser einer weiß dies von vormals. Ganz erfasslich sind solche Nächte nicht mehr für uns. Was für Gedanken übrigens bei jemand, der geradewegs aus einer Versammlung von Machtmenschen kommt. Ich kenne mich längst, die Fragen sind erledigt, ich habe nichts versäumt, was mir gegeben war. Erfolge. Ich habe sie gekannt. Ich habe mit Menschen übergenug zu tun gehabt. Ich habe Frauen und Männer erobert und niedergekämpft. Habe vielen die Spur meines Daseins aufgedrückt, die mich hassen oder lieben mussten. Ich habe selbst gehasst. Selbst geliebt. Er zog sich gegen die Fassade zurück, in den Schatten eines Pilasters. Wie dies alles schal wird, sobald man es sich rühmen möchte. Wie es zerrinnt. Menschen, habe ich denn mehr bei ihnen erfahren als ein kraftloses und schmerzliches Aneinanderhingleiten? Das Leben ist vergangen wie eine Diskussion im Club. Man hat einander amüsiert oder wehgetan. Zum Schluss aber steht jeder auf, mit seiner Meinung. In Wahrheit habe ich keinen Mann überzeugt, keine Frau ganz gewonnen, habe niemand je zu mir herübergebracht. Angstvoll folgte sein Blick der Bahn der Sterne, die herabstürzten aus dem wimmelnden Schein, und die, bevor das Auge sie erfasste, schon im Dunkel waren. Die Menschen halten einander nicht. Ich habe Lieder nicht gehalten. Woher der bittere Geist der Seelen nehmen will und doch nicht an sie glaubt. Ich habe lieber verworfen als standgehalten und bessere Augen für den Verrat gehabt als für die Hingabe. Lieder wenigstens ist mir die Antwort nicht schuldig geblieben. Die Toten haben das letzte Wort. Da stehe ich nun. Und er dachte an die längst vergangene, so nahe, als triebe der Geisterstrom des Mondlichts, in das er hinausstarrte, ihn bis zu dem Ufer, wo ihr Schatten wartete. Sie war das glänzende Glück seiner ersten reifen Jahre gewesen. Er hatte Erfolge gehabt, die bekannt wurden. Diese Liebe, die er entgegennahm, trug zum ersten Mal Zeichen von Tribut und Lohn. Aber auch er huldigte ihrer weltlichen Geltung, dem Reichtum an Bewunderung, dem die schöne Schauspielerin gebot. Sie liebten einander, wie Geist und Sinne den Vollbesitz des Lebens lieben. Ihre Beziehungen waren unsentimental und darum gefährdet bei jedem Versagen. Monatelang getrennt durch ihre Gastspiele und seine politischen oder Geschäftsreisen, erwarteten sie einander immer nur auf der Höhe und den Ereignissen überlegen. Probleme? Jeder von ihnen hatte sie bei anderen abtun können. Zwischen ihnen beiden lagen keine. Sie hätten sonst, anstatt ihre Heirat zu erwägen, einen raschen Strich gezogen. Warum nur? Bei solchem Einverständnis, die unvermittelte Befangenheit seit ihrem letzten Gastspiel, das Erzwungene jenes Briefes und als sie zurückkam, das unklare Wesen? Er glaubte an Misserfolg, Krankheit, Geldverluste, nur nicht an das, was dann in der Abschiedsszene wund und verworren endlich aus ihr hervorkam, weil er es hervorzerrte. Sie hatte ihn betrogen. Wozu betrogen? Sie war frei, war stolz. Nichts nötigte sie, zu berechnen und zu lügen. Sie war vor ihm zusammengebrochen und weinte. Und er empfand, was er mit ihr nie hätte empfinden dürfen, Mitleid. Ein verachtungsvolles Mitleid. Er drehte ihr den Rücken. Gleich nachdem er ihre Wohnung verlassen hatte, geschah das Unglück. Ein gewöhnlicher Unglücksfall. Die Frau, die nun nicht mehr da war, hatte sich selbst verloren, bevor er sie verlor. Ihr Ende war äußerlich, schattenhaft. Ihn, der als Freund einer beliebten Künstlerin an ihrem Sarge repräsentierte, ging es noch weniger an als die anderen. Was ihm übrig blieb, war Bitterkeit, Zorn und eine Vermehrung seiner Zweifel am Leben selbst. Man konnte noch gewinnen, man konnte nicht mehr glauben zu besitzen. Dennoch hatte er wieder geliebt, Zwischenfälle, die auch schon dahin waren. Ebenso gut könnte ich der oder jener gedenken, warum ihrer? Ist es, weil sie sterben musste und weil solche süße und weiße Nacht werben möchte für den Tod? Es ist wahr, sie kam als Letzte, bevor ich alterte, aber noch jetzt bin ich weit von 50. Er trat in das Haus. Es schien ihm erfüllt von einem Duft, wie wenn das Mondlicht geduftet hätte. Durch das offene Fenster seines Zimmers fiel es auf die Wand, scharf abgegrenzt und weiß wie ein Spiegel. Er ging im Dunkeln zu Bett, suchte aber nicht einzuschlafen. Es schien ihm eigentümlich nutzlos, Verzicht zu leisten auf dieses ungewollte Lebendigwerden toter Stunden, toter Augen. Sie waren da, viel eher konnten Stunden und Gesichter des bevorstehenden Tages ausbleiben als sie. Sie war da. Ihre Augen waren da, ihr Lächeln kühn und lockend wie je. Aus der Tür ihres Zimmers hervorgetreten stand sie in einer fremden Helligkeit ihm wirklich gegenüber und sah ihn an. Er fuhr auf. Lida! Und ihm setzte das Herz aus. Da begriff er, dass es nichts war als ihr Bild, die große Fotografie, die er nach ihrem Tod aus seiner Nähe entfernt hatte. Das Mondlicht war dorthin gerückt, scharf begrenzte es das Bild. Wie aber kam das Bild auf die Tapetentür, genau auf die Tür? Cromer sah nach. Das Bild war unbeweglich. Unten versperrte es den Türgriff, man konnte nicht öffnen. Er drehte die Beleuchtung auf. Durch zwei kleine Löcher in der Tapete lief eine Schnur hin und zurück und in die Ringe am Rahmen. Er wollte einen der Knoten lösen. Da war es keine Schnur, es waren viele Fäden, seltsam weich und zäh. Er riss. Das Bild stürzte und in der Hand hielt Cromer eine lange goldblonde Haarsträhne. Darauf sah er in das Gesicht der Toten. Er fragte, »Wozu dies, da es unmöglich ist? Wozu Rätsel aufgeben, die keine sein können?« Dennoch zögerte sein Gedanke, nicht anders als sie, die Tote, da stand und zögerte. Sie hielt eine Hand, eine ihrer vielsagenden Hände am Saum eines Vorhangs, den sie nicht öffnete. Den Kopf verheißend zur Schulter geneigt, die Augen so wissend in ihrer Umschattung und dieses Lächeln der gelösten Lippen. Aber sie öffnete nicht den Vorhang. Er zuckte die Achseln. Die Haarsträhne ließ er nochmals sachlich durch die Finger gleiten, dann warf er sie zu dem Bild. Mochten es Frauenhaare sein, so waren es doch nicht ihre. Er hatte sich keine von ihr zurückbehalten, er war weit davon entfernt gewesen. Sein Diener, ein eifriger Mensch, hatte in der kurzen Zeit seines Hierseins schon mehrere Zeichen von Selbstständigkeit gegeben. Er hat es richtig gefunden, mich mit dieser Neuerung zu überraschen. Die Art der Befestigung ist auffallend. Immerhin ist er jung und offenbar romantisch. Ich werde ihn auffordern müssen, es weniger zu sein. Er wollte läuten, zog aber die Hand zurück. Bin ich denn neugierig? Welchen Zweck hätte es, in der Nacht ein Gespräch vor diesem Bild zu führen? Er zuckte die Achseln, stärker als das erste Mal, und ging ernstlich schlafen. 2. Gleich beim Eintritt sah der Diener das Bild, das am Boden lehnte. Er stutzte, sein eifriges, blondes Gesicht erschrak und er schien dem Bilde seine Missbilligung auszudrücken, weil es seinen ordentlichen Platz verlassen hatte. Er müsste schon ein guter Komödiant sein, dachte Cromer. Sonst ist er eine wohlgeratene Dienerseele. Er sagte, »Philipp, Sie bringen mir den Tee ohne die Schürze, die Sie anhaben.« Der junge Mensch betrachtete seine Schürze, blinzelte mit seinen geröteten Lidern und erwiderte, »Beim Herrn Grafen von Alten kam ich in der Schürze.« Nein, er verstellte sich nicht. Die natürliche Erklärung des Vorfalles schien misslungen. Aber Cromer fühlte nicht das Bedürfnis, eine ferner liegende zu suchen. Auf der Fahrt zur Stadt verlor er die Sache aus dem Gesicht. Warum war er dennoch gegen Abend wieder draußen? Er versäumte sogar eine Verabredung zum Essen. Leichter Kopfschmerz? Ruhebedürfnis? Gewiss, darum schien es aber nicht nötig, den Garten zu durcheilen, als warte jemand. Es war noch hell. Haus, Wege und Terrasse lagen nackt und klar unter blauem Himmel. Im Zimmer an der Tapetentür? Nein, nichts, ganz selbstverständlich nichts. Aber wenn begreiflicherweise niemand und nichts auf ihn gewartet hatte, blieb doch zu bemerken, dass er selbst nicht frei von Spannung gewesen war und vielleicht nicht frei von Hoffnung? Wäre es mehr als Kinderei, wenn ich etwas zu erleben wünschte, was eine Fortsetzung des gestern Erlebten wäre? Ach, das Beunruhigende ist keineswegs, dass ein Bild ohne erkennbaren Grund den Platz gewechselt hat, sondern meine gleichzeitigen Gedanken. Indes sie kam, fühlte ich sie kommen, sagte er halblaut und mit Kopfschütteln. Anderen soll ein Sterbender von fern sich ankündigen, wenn sie ihn nur genug liebten. Ich habe eine bevorstehende Rückkehr geahnt. Denn es lag in ihm, trotz seinem besseren Wissen, als hätte er ihre Spur berührt und von ihrem sich wieder belebenden Schatten ein Zeichen erhalten. Das bessere Wissen sagte, Vorgefühl und Gesichter heißen mit ihren ehrlichen Namen Sehnsucht und Reue. Man lebt nicht ungestraft ein illusionsloses und ungläubiges Leben. Nicht ungestraft, wenn man weder einen leichten Kopf noch ein stumpfes Herz hat. Der Augenblick ist wohl gekommen, wo ein Wesen mir nicht unwillkommen wäre, das ich verachtet und verworfen hatte. Er stand vom Stuhl auf. Er wiederholte sich sein Geständnis am anderen Ende des Zimmers, als müsste es dort anders klingen. Aber er vernahm nur immer den Zweifel, ob es denn nötig wäre, dass sie starb. Da hielt er schon das lederne Kästchen in Händen mit ihren Briefen. Er las. Und er fand es sonderbar, wieder ganz diesen Tonfall zu hören, als sei er erst gestern ausgeklungen. Angesichts ihrer großen, raschen Schrift traten einem unverhofft die wechselnden Mienen ihres im Ausdruck geübten Gesichtes wieder vor Augen. Alle ihre früheren Mitteilungen waren offen, ohne Rückhalt und glichen so wenig diesen letzten, andeutungsvollen, fieberhaften. Von dem ganzen Gastspiel nur der eine Brief. Und aus ihm bebte die Hast des Zusammenraffens von Ruhm, Geld, Lebensgefühl. Feststimmung jeden Abend, nach dem zweiten ihr Kontrakt verlängert, ihr Auto vor dem Bühneneingang immer umlagert. Den Erfolgen entsprachen die Huldigungen, und des Nachts hieß es Rollenlernen. Jagd des Vergnügens, Jagd der Arbeit, nie schnell genug, nie ergiebig genug, aber mitten darin etwas wie ein Atemstocken, verhaltenes Erschrecken. Es ist nicht mehr weit. »Wie lange soll dies alles noch dauern?«, fragte sie. »Manchmal habe ich es satt zum Sterben und sehne mich nach etwas, das kein Erfolg wäre, kein Triumphieren, oh, durchaus kein Triumphieren. Es muss Dinge geben, die stärker sind als unser Wille. Hier, gestern, bin ich zum ersten Mal darauf gestoßen worden. Kann sein, dass ich noch mehr erfahre, etwas wie eine Niederlage, denn Erlebnisse, die wir weder beherrschen noch verstehen, sind doch Niederlagen. Welch tief innere Überreiztheit, diese verderbte Neugier nach der Selbstaufgabe. Cromer ward gequält davon, wie damals beim ersten Lesen. Er sah lange durch die offene Gartentür hinaus in die graudämmernde Luft. Als er zu dem Brief zurückkehrte, ließ sich im Zimmer nur schwer noch lesen. Er entzifferte. Der Herr, der mich auf diese Gedanken gebracht hat, scheint an sich selbst nicht sehr empfehlenswert. Er sieht aus wie … Hier ward das Blatt geknickt von einem Luftzug, der so plötzlich einsetzte, als sei auch die Tür im Hintergrund geöffnet worden. Sie stand offen. Cromer, der niemand eintreten sah, tat eine raschere Bewegung, sein Stuhl fiel um. So finde ich doch Menschen hier, sagte eine Stimme. Und von der Farbe des Schattens und schlecht aus ihm herausgelöst, zeigte sich eine Gestalt, die auf hohen Beinen einen kaum erkennbaren Körper fortbewegte. Zwei lange Schleichschritte, ein zuckendes Anhalten und wieder ein Anlauf mit Verbeugungen über jeden Schritt des linken oder rechten Beins, so kam es herbei. Cromer, im unwillkürlichen Drang, es aufzuhalten, drehte die Tischlampe an. Der grelle Schein fiel genau auf die Gestalt, da stand sie. Cromer sah einen großen und scharfen Kopf, der spöttisch grüßte und, mit seinen Brillen funkelnd, sagte: »Ich komme wegen des Hauses. Es ist zu verkaufen.« Und auf Cromers trockenes Nein: »Wie, nicht zu verkaufen? Man hätte mich falsch berichtet. Oder die Wahrheit zu sagen?« Der Besucher spreizte die Hand mit einer bedeutsamen Rundung zwischen Daumen und Zeigefinger. »Vielleicht hat niemand mich berichtet. Nur meine Einbildung verhieß mir, dies Haus abseits und verschollen.« Er wiederholte: »Verschollen? Genug, ich ziehe mich zurück. Es war dunkel überall, kein Mensch trat mir entgegen. Verzeihung für mein Eindringen, ich bin...« Er murmelte, sich abwendend, etwas wie einen Namen, wobei er den gefalteten Sommermantel wieder hinaufschob auf die Schulter, die höher schien als die andere. Dabei zögerte er und spähte die Wand hinan. Auch Cromer wendete sich, und er fuhr zurück, das Bild sah ihn an, ihr Bild mit ihrem kühnen und lockenden Lächeln an dem Vorhang, aus dem sie kam oder in dem sie verschwinden sollte. »Ihnen ist unwohl?«, fragte der Besucher. Cromer fasste sich. »Nein.« Seiner noch nicht sicher, setzte er hinzu: »Sie scheinen das Bild wiederzuerkennen?« »Nicht im geringsten.« Der Besucher spreizte schon wieder bedeutsam die Hand. »Höchstens, dass es mich erinnert hat an eine berühmte Schauspielerin, die ich kannte.« »Die Sie kannten?« »Will sagen, ich weiß nicht einmal, ob sie berühmt war. Ich bin kein Weltmann.« Dabei lächelte er bescheiden und geistreich. »Aber es gibt Stunden, und eben Frauen wie jene, die mir einmal begegnete, haben wohl solche Stunden, da spricht man zu einem Erstbesten, was man nicht einmal zu sich selbst sprechen würde, geschweige zu seinem Nächsten.« Hier schien sein Blick hinter den Gläsern den Tisch zu streifen, mit den Briefen darauf, ihren Briefen. »Wollen Sie sich nicht setzen?«, sagte Cromer. »Danke, ich verweile nicht ungern ein wenig. Der Zug fährt erst in einer halben Stunde hier vorüber. Ich bin ermüdet vom Reisen. Eine Reise, das Leben«, sagte er und legte, eine Anerkennung gewärtig, die rasierten Lippen in Falten. Cromer wechselte ungeduldig den Platz. »War es denn so bemerkenswert, was die Dame Ihnen erzählte?«, fragte er nachlässig. Der Besucher machte es sich bequem. Er stützte den schwachen Körper gegen seine umeinander gewundenen Beine, ließ eine Hand, die schmale Hand eines Verkrüppelten, über das Knie hängen und lugte hervor unter seiner niedrigen, aber umwölkten Stirn, in die Löckchen fielen. »Bemerkenswert«, sagte er klangvoll und mit runder Aussprache. »Keineswegs für den Freigeist, der ich bin, aber wenn Sie es hören wollen, wohlan denn. Ich glaube nicht, dass die berühmte Schauspielerin mir zürnen würde. Sehr wahrscheinlich, dass sie alles nur in der Fantasie erlebt und es längst wieder vergessen hat. Sie war damals der Gast eines kleineren Theaters, dessen Spielplan sie unbedingt beherrschte. Sie hatte sich Rollen mitgebracht, darunter eine, die nirgends erprobt und niemand bekannt war. So wenigstens sagte sie mir und setzte hinzu, dass trotzdem in einer Gesellschaft ein Unbekannter ihr den Inhalt eben dieser Rolle deutlich vorhergesagt habe, ihn ohne weiteres erraten habe aus ihrem Gehaben, aus unmerklichen Zeichen, einem Lachen, einem Nichts. Eine Taschenspielerei wie die Künstlerin, man begreift eine Künstlerin, kann es nicht so leicht nehmen, wie sie möchte. Der Unbekannte verfolgte sie nun.« Der Unbekannte auf dem Stuhl dort lächelte durchdringend. Oben auf seinen Wangen war ein wenig Röte erschienen. »Sie spielt die Rolle, die er erraten hatte, und glaubt ihn im Theater. Sie spielt matt, wie betäubt. Mit einem Schlag wacht sie auf, legt los, erreicht alles, was sie will. Nachher erfährt sie...« Der Unbekannte stieß die Worte einzeln aus. Er punktierte sie mit seinen langen Fingern auf dem Knie und sein spitzes Gesicht ward unerbittlich anzusehen. »Bei dieser Szene hatte er das Haus betreten. Hier fasst sie die Angst. Zum ersten Mal echte Angst. Sie schielt sich aus, weil sie versucht, ist abzureisen, nur um nie dem Menschen wieder zu begegnen, der übrigens persönlich nicht weniger unheimlich gewirkt haben soll als durch seine Taten. Das Lächeln des Unbekannten ward feucht und krampfhaft. Ein Lächeln, gemacht aus Bosheit, Eifer und Scham. Cromer sagte nach einer Pause, »Natürlich ist sie nicht abgereist. Weit entfernt. Menschen von Rasse sind nicht feige vor dem Unerklärlichen, vor dem scheinbar Unerklärlichen. Sie weicht ihm aus, jenem Wesen, leider hilft es nichts. Ein Abend erscheint, an dem sie in ihrer Garderobe sitzt, im ersten Stock des Theaters. Dies ist wichtig. Und bis ihr Stichwort kommt, noch einmal ihre Rolle durchliest. Das Buch liegt im vollen Licht der Lampe, die über dem Toiletttisch hängt, aber auf einmal ist ein Schatten darauf. Die Künstlerin erkennt eine Nase, eine gewisse lange, gebuckelte Nase, ihr nur zu geläufig. Und der Unbekannte hielt, wie zur Erläuterung, sein eigenes Profil hin. Aufspringen, schreien, das tut sie nur innerlich. In Wirklichkeit wendet sie ruhig den Kopf und sagt, wie kommen denn Sie dahin? Seltsam, er ist nicht da, niemand ist da. Sie kehrt zu dem Buch zurück, das weiß und leer ist. Kaum aber will sie lesen, schiebt sich wieder der Schatten darauf. Da ist sie freilich vom Stuhl gefahren, hat alles durchsucht in dem Raum, das Fenster aufgerissen, aber es lag zu hoch und in einer glatten Mauer. Die Künstlerin weiß nicht mehr ein noch aus, ihr schwindelt, sie wäre einfach davongelaufen. Zum Glück klopft der Inspizient an und holt sie. Er geht vor ihr her über die Treppe. Es ist halb dunkel und merkwürdigerweise weiß sie, dass soeben jemand hinuntergehuscht ist, an ihr vorbei, wenn sie auch nichts gesehen hat. Und sie ist nicht im geringsten überrascht, dass auf der Bühne statt ihres Partners ein anderer steht. Man weiß schon wer. Sie spielt wahnsinnig aufgepeitscht, wie vor einer Katastrophe, wie um das Leben. Man sagt, dass sie gut sei. Hinter der Szene trifft sie den Direktor, der klatscht. Sie fragt ihn, »Warum haben Sie mir denn im letzten Auftritt einen anderen Partner hingestellt?« Und er ganz verblüfft, »Einen anderen?« Worauf sie macht, dass sie fortkommt. Der Unbekannte stand auf. »Da wäre wohl mancher gelaufen. Ich selbst, nachdem ich Ihnen alle diese Märchen aufgetischt habe, weiß nichts anderes mehr, als das Weite zu suchen. Leben Sie wohl!« »Ein Augenblick!« Cromer trat drohend auf ihn zu. »So schließt die Geschichte nicht!« Da sah er, dass durch die Brillengläser des Unbekannten eine Flamme stach. »Möglich, dass sie nicht so schließt. Die schöne und berühmte Künstlerin fiel gewiss, je schöner und berühmter sie war, umso unrettbarer in die Macht jenes Unbekannten. Das sind Affären, zu denen kein Blick mehr reicht.« Und er ging. Cromer kam ihm zuvor, stieß die Tür auf und überraschte dahinter seinen Diener. »Geleiten Sie den Herrn hinaus!« sagte Cromer. Aber der junge Mensch blinzelte fragend, rührte sich nicht und sah nicht einmal hin, als der Besucher vorüberkam. Cromer selbst öffnete ihm das Haus und auch draußen blieb er dicht hinter ihm. »Liebliche Nacht«, sagte der Unbekannte. »Man durcheilt sie, war da und kehrt nie wieder. Aber ich habe nun doch auf ihrem Stuhl gesessen und von jetzt an, so oft sie in ihrem Zimmer jenes Bild wiederfinden, ach, niemand hat das Recht zu glauben, dass die Menschen nur aneinander vorbeistreifen und nichts sei geschehen.« Damit stieg er spinnenartig aus der Gartenpforte. Vor Cromer hielt er sie zu. »Ich höre meinen Zug schon. Wenn Ihr Haus zum Verkauf steht, sehen Sie mich wieder.« Und er verschwand im Schatten. Cromer ging schnell zurück, um nach dem Polizeipräsidium zu telefonieren, man möge das Individuum im Bahnhof erwarten. In der Nähe des Hauses zögerte er. Er überlegte, dass nichts Greifbares vorliege. Im Grunde aber wusste er wohl, dass er gar nicht gewillt sei, einzugreifen in die Vorgänge um ihn her, nicht fähig, das Geheimnis, das heranwuchs, vor der Zeit zu zerreißen. Die Terrasse ward soeben beleuchtet. Der Diener hatte den Tisch gedeckt und stand eifrig wartend. Cromer ging hinauf. »Philipp, warum haben Sie den Herrn unangemeldet eintreten lassen? Nun?«
»Welchen Herrn meint der Herr?«
»Den, der soeben mit mir fortging.«
»Ich habe niemand mit dem Herrn fortgehen sehen.«
»Sie haben niemand gesehen?«
»Nein.«
Cromer sah ihm in die Augen. Der Diener blinzelte fragend wie je. Da sein Herr mit der Hand andeutete, die Sache sei erledigt,
ging er voll Beflissenheit an das Servieren. Cromer suchte alsbald wieder sein Zimmer auf. Er nahm den Brief vom Tisch, ihren letzten, und traf mit dem ersten Blick die Stelle, bei der er unterbrochen worden war.
»Er sieht aus wie eine Spinne, und so unheimlich und unentrinnbar gebärdet er sich auch. Natürlich klingt dies, von mir gesprochen, lächerlich. Nicht wahr, Lieber, was ist unentrinnbar für unser einen? Meine Nerven, die neugierig sind, machen sich Erlebnisse vor, mit denen mein bisschen Wirklichkeit nichts zu schaffen hat. Ich spiele, und mir geschieht nur, was ich will. Um zu dem bewussten Herrn zurückzukehren, so soll er verschuldet und etwas wie ein Hochstapler, nicht nur ein Geistiger sein. Es würde stimmen zu meinen Eindrücken. Ich will nachsehen, ob mir noch keine Wertsachen fehlen. Sobald ich Zeit habe, Näheres. Aber das ist es. Zeit haben. Ich habe keine. Und mir ist, als sollte ich nie mehr welche haben.« Die überhasteten Sätze keuchten das Papier hinauf. Die Buchstaben brachen zusammen. Hier endete ihr letztes Wort. Schweigend war sie dann an das Ziel getaumelt, bis in eine böse, wirre Nacht, auf die für sie kein Morgen mehr gefolgt war. Cromer sah sich in der Friedhofskapelle, die Händedrücke, die er erwiderte, und gleich neben ihm, auf einem schwarzen Kasten, in Metall geritzt, ihren Namen. »Habe ich Schuld daran? Es war wohl ein unabwendbares Schicksal, auch für mich. Unabwendbar? So ist allein das Schicksal derer, die nicht lieben. Ich hätte anders zu ihr sprechen müssen damals. Jene Nacht war gemacht, damit ich sie in Wahrheit gewinnen sollte. Mein Gott, was habe ich versäumt. Lida, du hast gelitten, unverständlich dir selbst, und ich, der verstehen musste, habe nur hingeblickt, um zu argwöhnen und zu entlarven. Ich war natürlich nicht ohne Feinheit, das war ich nie, aber so trägen Gefühls, misstrauisch gegen mein eigenes Herz und ohne die Güte, die keine Einsicht braucht. Verzeih meiner Ungläubigkeit, wenn du kannst, so komm, auf die Gefahr, dass ich auch jetzt nicht an dich glaube.« Hinter ihm raschelte es. Er fuhr herum. Ihre Briefe auf dem Tisch bewegten sich. In der offenen Tür war die Luft schwach und kaum zu spüren, aber eins der Blätter ward umgewendet, wie von einer Hand. Ihr letzter Brief, das Innere des zweiten, halbleeren Bogens geöffnet und Worte darauf. »Ich will zu dir. Ich will zu dir.« Leo Cromer fasste sich an das Herz. Er stand. Sein tiefster Gedanke wagte keine Regung. Plötzlich ein Griff nach der Lampe. Er stürzte hinaus, er durchsuchte mit den Augen den Schein, den er in den Garten warf. Heftig ausatmend kehrte er zurück, er hielt den Brief unter das Licht. Diese beiden Zeilen waren früher nicht dagewesen. Waren sie dagewesen? Ihre Schrift schien echt, klarer höchstens und wie besänftigt. So wären sie nicht dagewesen. Und dennoch von ihr? Noch nicht gedacht, empörte ihn sein Zweifel. Weit unerhörter war sein Zweifel als das, was hier vorging. Er durchmaß mit starken Schritten das Zimmer. Da hielt er an, die Mienen gelöst zu einem Lächeln des Selbstvergessens. Er löschte die Lampe, setzte sich lautlos in den dunkelsten Winkel und sah, wie rufend vorgeneigt, in jenes mondbleiche Gesicht, das lockte zu Geheimnissen, auf die Hand am Vorhang, diese zweideutige Anmut einer Scheidenden, die zaudert, ob sie umkehre. 3. Nichts geschah mehr, nichts kam hinzu, aber Leo Cromer, der die Tage verbrachte wie immer, trug an irgendeinem schweren Gefühl wie von einer Krankheit, die ausbrechen sollte, oder als wäre er in Dinge verwickelt gewesen, die den Gesetzen widersprechen. Etwas Außerordentliches ängstigte und lockte. 10-mal täglich und auch des Nachts zwischen dem Schlaf erinnerte er sich ihres Briefes, des gefälschten Briefes, und war glücklich, ihn da zu wissen. Er wartete nur darauf, dass ihr Bild noch einmal in sein Zimmer zurückkehre. Es war verschwunden, in derselben Nacht, als er davor saß, kaum dass ihm die Augen zufielen. Er wartete darauf, wie auf das Zeichen, dass sie ihn ganz in Besitz nehme und ihm verbiete, noch fortzugehen, noch Schmerzen oder Genugtuungen zu suchen, die nicht von ihr kämen. Und eines Morgens beim Erwachen sah sie ihn an. Sie schien erwacht mit ihm. Da verließ er nicht mehr das Haus und den Garten. Die ersten Wochen ihres Zusammenlebens waren einst hier vergangen, und die alten Stunden teilten ihm jetzt nachträglich mehr mit, als sie damals konnten. Unter den Augen der Toten hatten sie sich angefüllt mit Reiz, Süßigkeit und Kraft.
Ja, in ihr Gesicht auch. In die vielsagende Hand am Vorhang schien eine neue Unruhe zu kommen, als wollte sie reden, als drängte sie zu ihm. In solchen Minuten wendete er sich ab, um das Geschehen des Rätselhaften nicht zu stören. Und kam er zurück, lag unter ihren Briefen ein neuer, einige Zeilen auf einem Blatt, das früher halb unbeschrieben war, oder ein Zettel, der herausfiel aus einem unscheinbaren Versteck. Das Erste, was er fand, fügte sich ein in ihre alten Äußerungen. Noch vor kurzem würde Cromer geglaubt haben, es sei ihm so lange einfach entgangen. Er glaubte es nicht mehr. Jedes Mal deutlicher sagte sie ihm Dinge, die sie früher verschwiegen hatte. Ihre wahre Natur, immer verkannt von ihm, eröffnete sie ihm nun, den Überdruss am Weltlichen, am Ruhm, an den kaltherzigen Erregungen und ihre Sehnsucht nach Zärtlichkeit, die sich bekennt, nach Hingabe ohne Zurücknahme. Er las Sätze ihres Tonfalls und Wesens, unverkennbar und doch vom Klang des Unwirklichen, längst entrückten. Sie erwähnte die letzten Wirren ihres Lebens, aber von fern und nachträglich. Jener Mensch, der damals die Hand nach ihr ausgestreckt hatte, sie wusste jetzt, wozu sie ihm gefolgt war. »Es sollte zu dir führen, Lieber. Es war nicht als ein Gleichnis der Macht, die mich und dich überschattete und die wir nicht anerkennen wollten. Ich bin überzeugt worden. Du weißt es, wie grausam, und du?« An dieser Stelle las er nicht weiter, trat vor sie hin und antwortete ihr. Das Winken ihrer Augen vor dem geschlossenen Vorhang ward dringlicher. Sie sagte, »Gib dich hin, glaube, sei gewärtig, dass ich komme und endlich dein sei.« »Komm«, rief er. Mit der Ermüdung ergriff ihn wohl die Besinnung. »Was tue ich? Ich weiß, dass ich betrogen werde. Und ich selbst helfe dazu. Ach, mein Bedürfnis zu lieben ist schon größer als das, die Wahrheit zu sagen. Diese Briefe sind untergeschoben von einem Schwindler. Es steht zu vermuten, von welchem. Hier spricht er von sich, er droht. Wenn er dir begegnen würde, du könntest noch tausendmal besser als ich verstehen, dass er dich betrügt und würdest doch nicht wollen, dass es aufhört. Er ist um dich her, täuscht dir Erscheinungen vor, fälscht deine Eindrücke und Gedanken, wacht über dir, lenkt dich und weiß allein wohin. Aber überraschtest du ihn selbst in dem Augenblick, wo er dir eine neue Falle legt, du hättest doch nicht den Mut, ihn zu entlarven.« »Welche Herausforderung«, sagte Cromer laut, »wie er seiner Sache gewiss sein muss. Er weiß wohl, ich werde seine gefälschten Briefe weder einem Sachverständigen noch dem Untersuchungsrichter bringen. Ich werde das Zimmer meines Dieners, der für ihn arbeitet, nicht durchsuchen lassen, werde mich gar nicht wehren, ihm nie in den Weg treten. Denn was wäre mir seine Entlarvung? Eine Befreiung? Leider nichts weniger als das. Oder ein Beweis, dass er betrügt, beweist nichts gegen das Mysterium, auf das er sich beruft. Ich war ein zu sauberer Geist, ohne Falsch und darum ohne Verzücktheit. Das Mysterium ergibt sich wohl in den Scharlatanen, die es ausnützen, aber empfinden. Mir bleibt nur übrig, dem Scharlatan zu folgen, wie sie ihm selbst gefolgt ist, wenn ich denn reif bin für das, was er verspricht. Die Liebe einer Toten. Wäre es denn das Äußerste? Das Wunder der Ankunft aus der Ewigkeit, des Sich-Findens, Einswerdens und nicht mehr Zweifelns. Wie? Sollte alles dies Unmögliche den Toten möglicher sein als den Lebenden? Sie komme, ich bin bereit. Und wieder unter ihrem Bild. Ich liebe dich, Lida, so sehr, dass du wahrhaftig wiederkehren solltest. Ich würde es dir glauben und auch nicht glauben. Sieh, ich küsse dein Haar und weiß doch, es ist gar nicht deins. Wenn es noch von deinem Nacken hinge und dein Atem noch warm wäre, würde ich dich wohl wieder sterben lassen, wie das erste Mal. Diese Sehnsucht ist ungeheuerlich. Sie ist verworfen und lächerlich. Er stieß einen Schrei aus. Hinter dem Rahmen des Bildes hervorglitt ein Papier. In ihren Schriftzügen las er: Niemals habe ich dich betrogen. Und er, der ihr Geständnis empfangen und ihren Tod gebilligt hatte, sagte: Ich glaube dir. Verzeihe mir. Er wartete, damit zwischen ihm und ihr der weite Raum geringer werde. Auch empfing er Zeichen, als sei sie schon nahe. Halte dich fertig, mit mir zu kommen. Ich darf nicht bleiben. Mit ihr? Wohin? Was näher kam in Wirklichkeit, war also der Schlussakt des Betruges, der ihn umkreiste. Und schloss der Plan mit seinem Tode? Muss ich nun doch, mehr als ich möchte, auf meiner Hut sein? Ich hoffe es nicht. Ich und der unbekannte andere, wir haben viel seelische Kraft aneinander gewendet. Ich bin sicher, er würde so ungern einen Revolver auf mich abdrücken, wie ich auf ihn. Übrigens war schon der nächste Brief deutlicher. Bereite alles vor, wir werden lange und weit fort sein. Du kannst nicht verstehen, wie weit und wie lange. Nimm mit, was wir brauchen. Er nickte. Man deckte das Spiel auf. Er sollte bestohlen werden, im großen Stil, wie es schien, aber doch nur bestohlen. An diesem Abend saß er ihr gegenüber und dachte, nun hast du den Vorhang fast schon gehoben. Eine letzte Anstrengung. Denn sieh, dir glaube ich, unbeschadet dessen, dass ich das Spiel des anderen durchschaue. Cromer lachte leise. Ja, der Ärmste. Durchschaut mich keineswegs. Nur du hast schon längst begriffen, dass man Glauben, den Abenteuern des Glaubens sich ergeben und doch klarsichtig bleiben kann. Lieben. Sehr lieben. Und dabei noch wissen. Was ich morgen in der Stadt vorhabe, würde dich laut auflachen lassen. Und nur dich. Dabei lauschte er auf ein noch gedämpftes Lachen, das stolz, leichtsinnig und nach geheimer Trauer klang. In der Stadt blieb er einige Tage. Als er eines Abends heimkehrte, fuhr soeben durch das stille Welken des Sommers der erste Sturm. Die Blätter des Gartens sausten um ihn her, am Haus schlugen die Läden, Türen öffneten sich und dahinter das Dunkel leuchtete manchmal fahl auf vom letzten Licht der fliegenden Wolken. Plötzlich stand vor ihm der Diener Philipp, weiß im Gesicht, so fassungslos, dass er es vergaß, seinen Eifer zu bekunden. Cromer beruhigte den jungen Menschen über die Gefahren einer Nacht wie diese und ging in sein Zimmer. Er machte Licht, legte ab. Da hielt er ein. Sie folgte ihm mit den Augen. Ihr Bild bewegte die Augen, ihre graublauen Augen, die sachlich blickten und doch voll Spiegelungen schönerer Himmel waren. Nie vergessen, da strahlten sie wieder. Sie war da. Ein langer Schauer durchlief Cromer mehrmals. Der Betrug vollendete sich. Dieser ungeheuerliche Selbstbetrug, der die tiefste Wahrheit seines Lebens war. Ohne ihre Augen loszulassen, mit befangenen Gebärden, nahm er aus seinem Rock die Brieftasche, öffnete sie, breitete die Wertpapiere, eigens mitgebracht, auf den Tisch, zählte sie den Augen vor, die allem folgten. Eine Minute stand er noch, atmete schwer und hielt angstvoll den Blick erhoben. Die Augen dort oben schlossen sich gewährend. Und Leo Cromer ging leicht schwankend aus der Tür. Mit verhaltener Hast tastete er sich im Dunkeln zur Schwelle des Nebenzimmers, des Zimmers der Toten. Ein Lichtschein fiel heraus. Cromer zögerte lange. Dann öffnete er wie im Traum. Da lag nun ihr Zimmer. Selten seit ihrem Verschwinden und nur leichthin hatte er es betreten. Er hätte nicht gedacht, dass es aussähe, als habe sie es auf Augenblicke verlassen. Das Licht brannte. Gleich musste sie zurück sein. Ihr Schritt? Nein, noch nicht. Nur sein Herz fühlte er gähren. Die alten, leichten Tafeln von Rosenholz, deren zerbrechliche Schnitzereien diese Wände überzogen, nachdem sie 100 Jahre lang in einem unbekannten Haus ihre Glätte verloren hatten, sie bebten noch wie sonst bei jedem Windstoß, wie Kulissen, aufgestellt um die schöne, erfahrene Spielerin, die hier zu Gast war. Ein stärkerer Schlag des Sturmes, ein Ächzen im Holz und ein aufgestörter Duft. Ihr Duft, ihr Fächerschlag. Die Sinne so sehr gespannt, dass es zu schweben meinte, hörte Cromer dicht hinter der dünnen Wand das Rauschen ihres Kleides. Er wollte rufen. Da ging das Licht aus. Und mitten im schwarzen Sausen des Wetters unterschied er das trockene Klappern der Tür, der schwanken Kulissentür, durch die sie eintrat. Sie war im Zimmer. »Lida«, sagte er stimmlos, einen Arm ausgestreckt in das Unsichtbare, und auch die Antwort kam geflüstert, wie aus einer tief erschütterten Brust. »Leo«, »endlich«, sagte er, »du bist zurück. Ich wäre sonst auch gestorben, wie du.« Da ward ihre Stimme vernehmbar, ja, ihre klare, süße Stimme hörte er wieder. »Lieber«, sagte sie, »ich war nicht tot. Nur wer nicht geliebt hat, stirbt.« »Ist es wahr?« sagte er stehend. »Ist es dies, was du erfahren hast?« Er trat rasch vor sie hin, auf ihre Stimme zu. »Ich bin gekommen, um es dir zu sagen.« Und in einem Schein, der vorüberflog, sah ihren Mund sprechen, ihre Augen leben und erkannte ihr helles Haar. Der oft umfangene Fluss ihrer Glieder bewegte sich, einen Herzschlag lang, vor seinem Blick, ihre Hand stand vielsagend aufgerichtet. »Du weißt noch nicht, Lieber, wohin ich dich führen muss und wie teuer es ist, mich wiederzusehen. Bist du denn bereit?« »Zu allem«, sagte er, »deine Lippen.« »Noch nicht. Mach dich fertig, geh und dann folge mir.« Eilig und geschäftsmäßig fielen die Antworten. »Wir haben einen Wagen?« »Wir haben einen Wagen. Du nimmst alles mit?«
»Ja.«
»Alles, was du besitzest?«
»Ja.«
»Deine Lippen. Komm.«
Ein neuer Schlag, ein Schein, und darin ihr Gesicht, grell vorgestreckt, tiefe Schatten um die fahlen Lider, worunter der Blick verging und die Lippen, geisterhafte Rosen, aufgeblättert zum berauschenden Zerfallen. Er kehrte zurück aus diesem Kuss wie aus allen Abgründen, ermattet, blind, noch umwölkt von der Ewigkeit. Taumelnd fort in sein Zimmer, auf einen Sessel hingebrochen, die Augen bedeckt und schweigen. Bis da hinten im Garten Schritte liefen und Räder knirschten. Das Geräusch eines Autos. Es verlor sich schon. Cromer stand auf. Ein Blick auf den Tisch. Alles, wie vorausgesehen, war fort. Er trat unter das Bild. Die Augen waren ausgeschnitten. Sie hatte glänzend gespielt, die Frau hinter den ausgeschnittenen Augen, und war nun wohl von dannen mit ihrem Herrn, dem Unbekannten. Auch Philipp, sein anderes Geschöpf, war fort mit ihm. Gut denn. Der Mechanismus des Wunders hat sich bewährt bis ans Ende. Aber auch hier, sagte er, mit dem Finger auf seiner Brust, er schloss die Läden der Gartentür. Der Diener hatte es sich erspart. Er war erregt. Keiner von uns hat es leicht gehabt heute. Ich werde nun schlafen dürfen. Ich werde wieder gut schlafen und wohl in Frieden altern dürfen. Jene drei müssen leider durch die Sturmnacht fahren mit ihren Wertpapieren. Die wertlos sind. Die so wertlos sind, dass man die Diebe nicht einmal festnehmen wird, wenn sie sie vorlegen.